Ich muss erstmal wieder ein bisschen die Augen frei kriegen von den Tränen, damit ich euch sehen kann. Und ich sehe, ihr schaut mich an, so ungefähr 50 Augenpaare sind auf mich gerichtet. Aber es sind ja nicht nur die Augen, die mich anschauen. Ich sehe auch eure Augenbrauen. Und wisst ihr eigentlich, wozu wir Augenbrauen haben? Habt ihr eine Vorstellung, wofür die da sind? Ja, sag mal.
Damit der Schweiß nicht in die Augen.
Okay. Ja, ich habe darüber letztens mal einen Bericht im Radio gehört und da gab es viele Antworten. Schweiß nicht ins Auge, Fliegen, Tiere, Staub, Dreck nicht ins Auge. Andere sagten, das ist etwas Kosmetisches, damit das Auge einfach, damit das Gesicht eine bessere Form hat. Aber die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, die haben was rausgefunden. Die haben nämlich rausgefunden, dass wir die Augenbrauen zur Kommunikation brauchen. Wir können unser Gegenüber viel besser verstehen durch die Augenbrauen, die beim Reden, bei der Mimik und so weiter mitwirken und eine Rolle spielen. Also hochgezogene Augenbrauen für Erstaunen oder ein bisschen arrogantes Gucken, ja, skeptisch oder einmal so hochziehen wie der Marvin gerade, genau. Ja, das sind so Dinge, die die Augenbrauen können. Aber die Augen können noch viel mehr. Die Augen können noch sprechen. Ich meine, ihr kennt das alle. Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Ich kenne solche Blicke sehr gut. Zum Beispiel, wenn meine Frau mich anschaut, wenn ich gerade wieder die Essensreste aus dem Topf kratze und sie direkt esse, ohne das vorher mal auf den Teller zu legen. Da weiß ich ganz genau, Klaus, lass das. Oder der Kostel, der hat mir eine kleine Anekdote erzählt aus eurem Leben, Hortensia. Da ging es darum, der Glad und er haben ein Spiel gespielt. Und der Kostel war dabei zu gewinnen. Und dann traf ihn der Blick von Hortensia. Und der Blick sagte, wehe, du gewinnst. Und ich glaube, er hat ihn auch gewinnen lassen, also der Kostel, den Glad. Aber es gibt noch viel, viel, viel bedeutsamere Blicke als dieses, wehe, du gewinnst oder man kratzt den Topf nicht aus. Denk doch mal an den Blick, den du deinem Liebsten oder deiner Liebsten, deiner Geliebten zugeworfen hast, als ihr euch tief in die Augen geschaut habt und der Blick nichts anderes sagte als, ich liebe dich. Oder wenn du dein neugeborenes Kind auf dem Arm hältst und es schaut dich an und der Blick sagt nichts anderes als, ich bin hier, ich bin klein, arm und hilflos. Kümmere dich um mich. Das sind Augenblicke im wörtlichen und übertragenen Sinne, die die Welt verändern. Und von solch einem Augenblick erzählt der Text, den ich euch mitgebracht habe. Ein bedeutsamer Augenblick, der die Welt verändert hat. Es geht um eine Begebenheit zwischen Jesus und Petrus. Jesus war gerade im Garten Gethsemane seinen Peinigern überlassen worden, sein Leidensweg stand am Anfang. Und kurz davor aber hatten sie im Abendmahl zusammengesessen, Jesus und seine Jünger, und haben das Mahl genommen. Und während dieses Mahls machte Jesus eine Bemerkung gegenüber Petrus. Und er sagte zu ihm, dass er für ihn gebetet habe, dass sein Glaube nicht aufhören möge. Dass sein Glaube nicht aufhören möge. Und dann, wenn er sich bekehrt habe, dann solle er, Petrus, seine Brüder sterben. Ich weiß nicht. Dieser Petrus, der hat das wahrscheinlich nicht fassen können. Was denkt denn Jesus von mir? Was glaubt er denn? Glaubt er nicht, dass ich stark genug im Glauben bin? Dass ich es nicht drauf habe? Dass ich umkehren muss? Ich, der Petrus. Und dann hat er ihm gesagt, Herr, ich gehe mit dir ins Gefängnis oder auch in den Tod. Ich bin überall dabei, ich stehe an deiner Seite. Und darauf hat Jesus ihm gesagt, Petrus, noch ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und das liest man dann in Lukas 22, 54, wo die Verleugnung des Petrus so beschrieben wird. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. In einem unserer letzten Hauskreise haben wir uns so ein paar Gedanken dazu gemacht, wie das so ist mit unseren eigenen Erfahrungen, was das Versagen angeht. Und wir, oder was das bedeutet, und wir kamen schnell zur Überzeugung, Versagen hat was mit Scheitern zu tun. Und es geht dabei um Anforderungen, die an uns gestellt werden. Ganz egal, ob die von außen an uns herangetragen werden, obwohl wir, oder wir sie selber an uns stellen. Es macht keinen Unterschied. Ich bin sicher, du kennst Situationen in deinem Leben, in denen du gescheitert bist. Vielleicht hast du dir Anfang des Jahres vorgenommen, 10 Kilo abzunehmen. Und heute guckst du auf die Waage, siehst du, 10 Kilo nicht abgenommen, 1 Kilo mehr. Ziel verpasst. Vielleicht wolltest du aber auch nie mehr zulassen, dass deine Kollegen dir immer die ganze Arbeit aufdrücken, die kein Mensch haben will. Und dass du endlich mal Nein sagst. Stattdessen hast du nur wieder gesagt, ja, gerne. Versagt. Vielleicht waren die Erwartungen deiner Eltern an dich groß. Der Junge, das Mädchen, da wird mal was draus. Intelligent, der macht ein Abi, der macht Karriere, der wird viel Geld haben, einen geilen Job. Heute? Kein Abi, kein Geld, kein Job. Auslieferungsfahrer bei Deliveroo, das sind die mit den schlechten Arbeitsbedingungen, vielleicht hat einer davon gehört. Vergeigt? Und Petrus, wie hatte er doch den Mund vollgenommen? Ich bleib an deiner Seite, Jesus. Egal, was da kommt, Gefängnis oder Tod. Und jetzt? Voll daneben. Gescheitert. Und damit nicht genug, dass er nicht nur seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden ist. Er setzt ja noch einen drauf. Also ich meine, es hätte ja schon gereicht, wenn er sich nur versteckt hätte. Dann hätte er seinen Ansprüchen nicht genügt, dann wäre er nicht dabei geblieben. Und hätte das, was er an sich an Erwartungen hatte, schon nicht eingelöst. Und das waren nicht nur seine eigenen Erwartungen wahrscheinlich, auch die von den anderen Aposteln. Aber stattdessen versteckt er sich ja nicht nur, sondern läuft aktiv in die Gefahrenzone hinein. Er läuft Jesus hinterher. Er begibt sich mitten hinein in das Geschehen. Da, wo es brennt. Er will dabei sein. Ganz nah dran. Aber statt sich im entscheidenden Moment für Jesus zu bekennen, ihm beizustehen, vielleicht irgendwas zu sagen oder zumindest sagen, ja, ich kenne ihn, ich gehöre dazu, leugnet er es. Er lügt. Dreimal. Und jeder kann es hören. Und auch Jesus hört es. Und er wendet sich ihm zu. Genau in der gleichen Sekunde. Und dann trifft Jesus dieser Blick. Dieser Augenblick. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Text schon gelesen habe. Aber ich war mir gar nicht bewusst, dass da von diesem Blick überhaupt berichtet wird. Und wenn du in den anderen Evangelien nachliest, du findest das nirgendwo. Nur beim Lukas steht da etwas von dieser Situation, von diesem Augenblick. Und wie schnell liest man über eine Bibelstelle hinweg, über einen einzelnen Satz, ohne es zu merken. Aber es gibt da so einen Grundsatz. Kein Wort in der Bibel steht dort ohne Bedeutung. Und Gott hat einen Grund, warum er dieses kleine Detail, diesen einzelnen winzigen Satz erwähnt hat. Wie dieser Blick wohl zu verstehen war. Was die Augen des Herrn wohl gesagt haben. Im Text selber wird aber leider dazu nichts erwähnt. Es wird nur berichtet, wie Petrus reagiert. Der Blick des Herrn trifft ihn genau in der Sekunde, als der Hahn kräht. Und Jesus dreht sich zu ihm um. Ich meine, der muss ja genau gewusst haben, wo der steht. Bei all den Menschen, die da waren. Im Haus des Hohepriesters, im Hof. Und er schaut ihm direkt in die Augen. Und in dem Augenblick fällt Petrus auf, fällt ihm ein, was er gesagt hatte. Wie hoch sein Anspruch war. Und dann wird ihm wahrscheinlich bewusst geworden sein, wie viel Angst er hat. Dass ihm der Mut fehlt. Dass ihm die Kraft gefehlt hat. Dass er vielleicht doch nicht so stark im Glauben war. Genau wie Jesus es gesagt hat. Und er bricht unter dieser Wucht, dieser Erkenntnis weinend zusammen. Aber welche Art Blick mag Jesus ihm wohl zugeworfen haben? Was sagte dieser Blick zu Jesus? Zu Petrus? Im Hauskreis formierte sich ziemlich schnell die einhellige Meinung, das war ein Blick voller Liebe und Vergebung. Ich selbst bevorzuge die Variante auch. Ich meine, es ist schöner, sich das vorzustellen, dass Jesus mit Liebe und Vergebung hinschaut. Möglich. In einem Kommentar habe ich mal gelesen, der Blick sei wahrscheinlich nicht anklagend, aber voller Erbarmen gewesen. Denkbar. Was aber wäre, wenn in den Augen des Herrn tiefe Enttäuschung und Frustration gestanden haben mag? Unmöglich? Vielleicht war es auch ein gewisser leidender Blick, gemischt mit einem auch ein Portionchen Vorwurf. Nach dem Motto, schau mich doch an. Jetzt stehe ich hier. Und wo bist du? Hast du vorhin noch große Reden geschwungen? Und jetzt? Keiner ist bei mir. Ich bin ganz alleine. Was jetzt, Petrus? Undenkbar? Ich denke, die Frage kann man gar nicht abschließend klären. Alles nur Spekulation. Aber eins ist keine Spekulation. Eins ist absolut sicher, was diesen Blick angeht. Das ist der entscheidende Punkt. Darauf kommt es mir an. Das will ich dir sagen. Dieser Blick von Jesus zu Petrus, der hat die Welt verändert. Wie war das noch ein paar Momente, ein paar Stunden vorher, vor diesem Augenblick? Da hatte Jesus zu Petrus gesagt, ich bete für dich. Ich bete für dich, dass du im Glauben nicht aufhörst. Und ich bete für dich, dass du dich bekehrst und deine Brüder stärkst. Aber Petrus hat versagt. War der Glaube vielleicht doch nicht so groß? Er hat dreimal gelogen. Er hat Jesus verleugnet. Ich gehöre nicht zu dem. Ich kenne den nicht. Und als ihm das bewusst wurde, dass Jesus genau das vorhergesagt hatte, brach er zusammen. Aber, etwas hat sich in ihm verändert. Danach war Petrus ein anderer Petrus, als er vorher war. Wir wissen heute, was daraus geworden ist. Petrus hat Jesus Christus nie wieder verleugnet. Petrus hat seine Brüder im Glauben gestärkt. Er war der Fels der Gemeinde. Das, was am Anfang war, das konnte auf Petrus gegründet werden. Petrus war immer mutig. Petrus hatte keine Angst mehr, zu Gott zu stehen. Er ist nicht gescheitert. Er hat nicht versagt. Eine Erfolgsgeschichte auf ganzer Linie. Soweit jetzt die Geschichte mit Gott und Petrus. Soweit dieser Augenblick. Aber wenn du dich jetzt nun fragst, was hat das Ganze mit mir zu tun? Wenn ich heute nach Hause gehe, was soll ich dann mitnehmen? Dann sage ich dir, was denkst du denn? Natürlich hat das was mit dir zu tun. Meinst du, dass Gott dich nicht anschaut? Meinst du, dass Gott dich nicht sieht? Meinst du nicht, dass er dir jedes Mal zuschaut, wenn du gerade auf der Pause am Arbeitsplatz zwischen zwei Sessions mal eben wieder ein paar Pornos dir reinziehst im Internet? Meinst du, Gott sieht das nicht? Meinst du nicht, dass Gott das nicht sieht, wenn du deine Kinder vernachlässigst oder deine Frau? Oder wenn du sie schlägst oder sogar misshandelst? Meinst du, Gott bekommt das nicht mit? Er interessiert sich nicht dafür. Und glaubst du wirklich, dass ihm das nicht auffällt, wenn du ständig lügst? Aus Bequemlichkeit, aus Arroganz, vielleicht aus Geltungsdrang, aus Überheblichkeit, Egoismus oder reiner Geldgier? Gott schaut dich an. Sein Blick trifft dich. Ständig. Jede Sekunde deines Lebens. Er weiß ganz genau, wo du gerade stehst, wo du dich befindest und was du gerade tust. Genau wie bei Petrus, als er sich genau in der Sekunde umdrehte und ihn anschaut, als Petrus gelogen hat und der Hahn krähte. Und ganz egal, was in diesem Blick geschrieben stehen mag, ob es eine Anklage ist, ob es Liebe ist, ob es Vergebung ist, ob es Erbarmen ist. Eins ist ganz sicher. Gott möchte, dass du dich veränderst. Dass du ein anderer wirst, eine andere. Für Petrus bedeutet es damals, sich wirklich zu Gott wieder zu bekehren. Wieder zum Glauben zu finden. Ihn nie wieder zu verleugnen. Mutig zu sein. Keine Angst zu haben, treu zu sein. Nach dieser Sekunde, nach diesem Augenblick, stand er immer in Liebe und Treue zu seinem Herrn. Er trug die frohe Botschaft Jesu mit Kraft und Mut hinaus in die Welt. Was meinst du, was das für dich bedeutet? Welche Veränderung ist für dich die wichtige, die Gott von dir erwartet? Vielleicht brauchst du auch etwas mehr Treue. Vielleicht solltest du einfach mit den Pornos aufhören. Vielleicht solltest du dich auch zudem bemühen, eine lebendige, liebevolle Beziehung zu deinem Mann, zu deiner Frau zu führen, zu deinen Kindern. Und vielleicht sagst du deiner Frau einfach mal einmal am Tag, ich liebe dich. Statt dir im Internet flüchtige Befriedigung zu suchen. Vielleicht möchte auch Gott sehen, dass du mit dem Lügen aufhörst. Und dass du dich nicht ständig mit einer Lüge aus der Verantwortung ziehst, aus deinen Pflichten windest, sondern dass du ein ehrlicher, zuverlässiger, verantwortungsbewusster Mensch wirst, auf dessen Wort man sich verlassen kann. So wie bei Petrus später, der sich um die Menschen um ihn herum kümmert und dessen Welt sich nicht nur um ihn selber dreht. Und das bedeutet dann vielleicht auch, dass du deinen Kindern ein gutes Vorbild bist und ihnen einen liebevollen Umgang mit den Menschen vorlebst. Braucht es bei dir vielleicht auch etwas mehr Liebe, so wie bei Petrus damals vielleicht? Vielleicht bedeutet Veränderung für dich aber auch, dass du dich überhaupt Gott erst zuwendest. Vielleicht kennst du ihn gar nicht wirklich. Vielleicht hast du keine echte Beziehung zu ihm. Oder vielleicht hattest du mal eine und das Ganze ist alles schon so ein bisschen eingeschlafen und ein bisschen Routine geworden. Da fehlt so ein bisschen dann so der Geist wie früher. Vielleicht ist das auch alles nur Wunschdenken und Einbildung gewesen, wie bei Petrus: Mit dir gehe ich in den Tod, Herr. Und dann, wie ist das denn so beim letzten Vorstellungsgespräch gewesen? Ich meine, bist du da mutig, wenn es in Situationen wirklich darauf ankommt, zu Gott zu stehen, sich zu ihm zu bekennen, über deinen Glauben zu reden oder dich zu Gott zu bekennen? Oder wenn es wirklich darauf ankommt, dann ist es eher nicht ganz so wichtig. Vielleicht braucht es einfach ab und zu nur ein wenig mehr Mut, wie damals bei Petrus im entscheidenden Augenblick. Es gibt viele Dinge, die Veränderung brauchen können. Und ich kann das hier gar nicht alles aufzählen. Denk mal drüber nach. Keiner weiß es besser als du selbst. Mach es dir bewusst, so wie es Petrus damals in diesem einen Augenblick bewusst geworden ist. Gottes Blick trifft dich. Genau in dieser Sekunde. Aber mit Gott brauchst du dich nicht mehr fürchten. Wir haben das vorhin gesungen. Du musst keine Angst haben. Du kannst mutig sein, du kannst treu sein. Gott sorgt für dich in jeder Sekunde deines Lebens. Und er möchte, dass sein Blick etwas in dir bewirkt. Er möchte einen neuen Menschen aus dir machen. Er möchte damals, wie heute, die Welt verändern. Und dafür möchte ich gerne mit euch beten, mit euch aufzustehen. Ja, großer Gott, Herr Jesus, es ist manchmal für uns einfach unvorstellbar, wie genial du bist, wie sensationell. Du bist immer im richtigen Moment da, wo es wichtig ist, und du schaust uns an, Herr, und du sagst uns, und ich stelle es mir lieber vor mit dem liebevollen Blick und voller Erbarmen: Schau, es könnte anders auch noch gehen, und schau, dass du dich veränderst, und dann lass uns zusammen die Welt verändern. Herr, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für dein Erbarmen, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, für alles Gute, was aus dir kommt, Herr, denn wir sind dir wichtig, und das ist so schön zu wissen. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen.